Wann hattest du deinen letzten größeren Streit? Kannst du dich daran erinnern? War es vielleicht mit einem Händler, der dich betrogen hat? Oder mit deinem Arbeitskollegen, der dich im Stich gelassen hat? Mit all der Arbeit, die du doppelt machen musstest? Oder hattest du eine hitzige Diskussion im Internet mit Leuten, die deine Meinung nicht teilen oder sogar verspotten? Oder hast du dich vielleicht gestern gerade erst mit deinem Mann oder deiner Frau gestritten? Hast du dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester gezankt, wer welches Spielzeug haben darf oder wer mit der Computerzeit dran ist? Wir alle kennen Streit. Nicht nur vom Hören sagen, dass wir irgendwie schon mal davon erfahren haben, nein, wir alle waren schon am Streit beteiligt. Und ja, wir alle haben auch schon einen Streit angefangen und waren der Hauptgrund für solch eine bittere Auseinandersetzung. Aber warum ist das so? Sollte es nicht unser Wunsch sein, gute Beziehungen zu führen? Ich arbeitete während meines Studiums für ein paar Wochen in einem Altersheim. Und dort musste ich erfahren, Streit hört auch im Alter nicht auf. Selbst bei sehr alten Leuten, selbst bei schwerer Krankheit, eins konnten sie noch genauso gut wie kleine Kinder: streiten. Aber es gab einen Bewohner, ich glaube, er hieß Eduard, der war als Spaßvogel bekannt. Irgendwie kamen alle Leute mit ihm gut zurecht und man konnte sich gut mit ihm unterhalten. Aber an einem Tag war er sehr nachdenklich und ich fragte ihn, was los sei. Und er zeigte auf einen Friedhof, den er von seinem Fenster aus in der Ferne sehen konnte, und er sagte, es war gerade eine Beerdigung. Was für ein armes, trauriges Leben. Nur 3 Menschen begleiteten den Sarg. Für Eduard zählte nicht das Geld oder der Erfolg im Leben. Er zählte die Trauernden auf der Beerdigung, die er sah. Und seine größte Sorge war es, die Beziehungen zu den Mitmenschen so kaputt zu machen, dass es im Tod nicht mehr viele gibt, die um ihn trauern würden. Das beschäftigte ihn. Und das, was am meisten beim Tod eines Bekannten oder Verwandten bereut wird, sind nicht versäumte Geschäfte, sondern versäumte Liebe, versäumte Vergebung, versäumte Klärung von Unfrieden und Ärger. Das ist das, was den Menschen nachgeht auf Beerdigungen. Wenn es keinen Raum mehr gibt, keine Zeit mehr gibt, das in Ordnung zu bringen, was so fahrlässig zerstört wurde. Wir streiten und kämpfen, wir zanken und trennen uns, wir verlieren, doch verlieren wir oft viel mehr, als wir gewinnen oder zu gewinnen meinen. Und das betrifft nicht nur Freundschaften und Verhältnisse in der Welt, nein, selbst unter Christen gibt es Streit. Nicht erst durch jahrhundertelangen Missbrauch von Autoritäten oder durch Verdrehungen der Lehren. Nein, schon in den ersten Tagen der neutestamentlichen Gemeinden mussten die Apostel Streit schlichten, Auseinandersetzungen regeln, zur Versöhnung aufrufen. Ja, es geht durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Kennt ihr die Geschichte von Josef und seinen Brüdern aus dem ersten Buch Mose? Josef wurde von seinen Brüdern aus Hass und Neid als Sklave verkauft und vor dem Vater Jakob für tot erklärt. Und viele Jahre später rettet Josef seine Brüder in Ägypten vor der Hungersnot, und als er sich ihnen zeigt und zu erkennen gibt und ihnen ihre unverschämte Sünde und Bosheit vergibt, schickt er sie los, um den Vater Jakob zu holen. Und er gibt ihnen eine einzige Ermahnung mit: Streitet euch nicht auf dem Weg. Sie haben gerade so viel Gnade erfahren, ihr Bruder hat ihnen vergeben, er hat sie mit Gütern versorgt und sie gemeinsam beauftragt. Doch war diese eine Ermahnung nötig: Streitet euch nicht auf dem Weg. Die Christen sind den rauen Jakobssöhnen hier leider viel zu ähnlich. Und darum ist es passend, dass der Apostel Jakobus nun uns eine Ermahnung mit auf den Glaubensweg gibt: Streitet euch nicht auf dem Weg. Und dazu lasst uns den Jakobusbrief aufschlagen im 4. Kapitel, Jakobus, Kapitel 4 und wir lesen die ersten drei Verse. Jakobusbrief, Kapitel 4, Abvers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet. Und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Erstens, das Auftreten von Streit. Der Bruder des Herrn Jesus, Jakobus, er schreibt an die frühen christlichen Gemeinden. Er gibt ihnen weisen Rat, wie sie mit den gegenwärtigen Versuchungen umgehen können. Die größten Probleme für die Gemeinden bestanden aber nicht darin, wie die Gottlosen die Christen behandelten oder mit was für sozialen Schwierigkeiten oder Nachteilen die Gläubigen konfrontiert waren, obwohl das alles absolut Realität war in den jeweiligen Ländern, sondern die größte Not bestand innerhalb der Gemeinde. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Fragt Jakobus. Unter euch Kriege und Streitigkeiten. Nun, Jakobus gebraucht hier echte militärische Sprache. Manche Ausleger überlegen schon, ob es sich hier vielleicht wirklich zu Gewaltausbrüchen kam in den Gemeinden, dass es vielleicht sogar einen Mord und Totschlag gab, weil diese Worte so heftig sind. Doch Jakobus verwendet offensichtlich bewusst so ein kräftiges und erschreckendes Vokabular, damit die Christen wachgerüttelt werden, damit sie aufgeweckt werden. Das, was unter euch aufkommt, das sind keine gewöhnlichen Neckereien unter Geschwistern, keine lebendigen, aber sachlichen Debatten über Meinungen. Nein, das, was bei euch vorherrscht, das ist Krieg. Es ist Kampf. Ihr geht aggressiv und ungehemmt, grimmig und wutschnaubend aufeinander los. Wenn auch nicht mit eisernen Waffen, dann doch mit stahlharten Herzen und feilspitzen Worten. Unter euch herrscht eine Angriffslust, eine Streitsucht, die jedes normale oder gesunde Maß bei weitem überschreitet. Ich glaube, deswegen gebraucht Jakobus hier so eine kräftige Sprache. Brüder, das geht viel zu weit mit euch. Ihr kämpft unbesonnen, ihr kämpft unvernünftig, ihr kämpft ungeistlich. Woher kommen denn diese Kriege und Streitigkeiten unter euch, Brüder, unter euch Christen, unter euch Erlösten, unter euch, den Begnadeten des Herrn? Der Herr hat euch gerettet. Er hat euch beschenkt mit Gaben durch seinen Geist. Er hat euch beauftragt, auf einem gemeinsamen Weg zu wandeln. Aber ihr tötet, ihr streitet, ihr führt Krieg, zählt Jakobus auf. Wenn sich hier Gemeindeglieder wirklich untereinander das Leben genommen hätten, dann wären Jakobus' Ausführungen ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu zaghaft. Aber es macht Sinn andersherum. Der Hass und der Eifer, die Weise, wie ihr abschätzig und lieblos über eure Brüder und Schwestern redet, das nannte Jesus in der Bergpredigt Mord im Herzen. Dein Krieg, den du so unbändig ausfechten musst, es macht dich zum Mörder in deinem Herzen. Die Mittel, die du gebrauchst, um zu deinem Recht zu kommen, macht dich zu einem Kriegstreiber und Angreifer, zum Hetzer und Rebell. In dieser heftigen, erschütternden Sprache beschreibt Jakobus den Zustand der neutestamentlichen Gemeinde. Ihr tötet, ihr streitet. Ihr führt Krieg untereinander. Was denkt ihr, was dabei herauskommt? Nun, leben wir 2000 Jahre später. Wir sind doch so viel weiterentwickelt, oder? Wir haben so viel gelernt aus der Vergangenheit. Wir haben die 2000 Jahre genutzt, um dieses kindliche, trotzige Verhalten, dieses unkontrollierte und unbändige Zanken zu überwinden, oder etwa nicht? Oh nein, bei weitem nicht. Die Worte von Jakobus sind heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Wo finden wir denn Einheit und Verbundenheit? Nun, Jakobus meint nicht, dass Gläubige dürfen keine Meinungsverschiedenheiten haben. Diskussionen darüber, was wir glauben, wie wir die Bibel auslegen, welche Regeln in der Gemeinde gelten und wie wir anbeten wollen, was zum Gottesdienst gehört und was nicht hineingehört oder wie wir mit den Kindern umgehen, welche Lieder wir singen und viele andere Themen, die können und sollen nicht unterbunden werden. Wenn Christen sich aufrichtig und ernsthaft miteinander austauschen und ihnen wichtig ist, was im Wort Gottes steht, dann gibt es unterschiedliche Ansichten. Einheit fordert nicht Einmütigkeit in allen Meinungen. Aber worum es Jakobus geht, ist, wir müssen bereit sein, dass nicht jede andere Meinung die viel tiefer liegende Verbundenheit des Glaubens zerstören kann. Dass nicht jede andere Meinung zu einem Streit eskaliert, der die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde, die Verbundenheit der Gemeinde erschüttert. Ein Ausleger erschreibt, das größere Problem in vielen christlichen Gemeinden ist leider der Mangel an dem grundsätzlichen Verständnis von Einheit und Verbindlichkeit untereinander. Gibt es einen Unterschied zwischen Christen und Ungläubigen, wie sie mit Streitthemen umgehen? Erleben wir, können wir das bezeugen, dass wir mit Meinungsverschiedenheiten anders umgehen können, als zu streiten, Krieg zu führen, als mit Rufmord und Verleumdung, Trennung und Zerwürfnis zu reagieren? Nun, zunächst stellt Jakobus fest, das Phänomen von Streit ist auch in Gemeinden vorhanden. Ja, offensichtlich in fast allen Gemeinden, in die der Brief vorgelesen wurde. Und Anlässe gab es genug. Ausbrüche gab es viele. Aber der Apostel, er beklagt nicht nur den Zustand, nein, er stellt auch eine wichtige Diagnose. Und darum ist es so wichtig, dass dieses Wort hier in der Bibel steht. Zweitens, die Ursache von Streit. Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Mit dieser Frage gibt Jakobus selbst die Antwort. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten? Die Kommunisten sagen, wegen der ungerechten Verteilung des Geldes, des Kapitals. Und die kommunistischen Länder zählen zu den gewalttätigsten überhaupt. Die Evolutionisten sagen, es gehört zum Kampf der Spezies. Nur derjenige, der sich behaupten kann, überlebt. Krieg und Streit war immer und wird immer sein. Es ist notwendig und Darwin gibt uns keine Hoffnung auf Veränderung. Viele Psychologen und Therapeuten, sie sagen, es kommt aus den angeborenen Bedürfnissen oder aus erlebten Nöten, die wir nur mit Streit verarbeiten können. Es muss verstanden und begleitet werden. Und es wird verstanden und es wird begleitet und die Psychosen werden immer mehr. Doch mit dem Wort aus unserem Bibeltext haben wir Gottes Diagnose. Hier haben wir gottgegebene Wahrheit, die Erklärung dessen, der dich und mich geschaffen hat, der dich und mich kennt, besser als jeder Mensch. Der Streit kommt wegen deinen Lüsten in deinen Herzen. Der Streit kommt nicht wegen deinen Umständen, nicht wegen deiner schweren Kindheit, nicht wegen deiner Armut, nicht wegen dem schlechten Einfluss deiner Freunde, nicht wegen deiner Krankheit, nicht wegen deinem Erbgut in deinen Genen. Nun, das kann das alles mit fördern. Es ist nicht wegen dem, was deine Seele so sehr braucht. Nein, die Ursache für den Streit ist deine Lust, deine Begierde, deine Sehnsucht nach etwas. Kriege und Streitigkeiten stammen aus unerfüllten oder enttäuschten Wünschen. Jakobus, er beschreibt es in Vers 2 ganz lebendig. Allerdings ist es nicht ganz einfach zu bestimmen, was in dem Satz wozu gehört. Der Text wurde ursprünglich ohne Satzzeichen geschrieben. Aber vermutlich müsste statt dem Semikolon in unserer Elberfelder Übersetzung es besser ein Doppelpunkt stehen. Also, ihr begehrt und habt nichts, Doppelpunkt, ihr tötet. Und ihr neidet und könnt nichts erlangen, Doppelpunkt, ihr streitet und führt Krieg. Also, ihr wollt etwas unbedingt, aber ihr habt es nicht, es fehlt euch. Eure Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Also, was tut ihr? Ihr tötet. Das heißt, ihr fangt an, einander zu hassen und mit bösen Gedanken und Worten im Herzen zu töten. Ihr sucht euch einen Schuldigen. Wegen Karl bekomme ich nicht, was ich mir so sehr wünsche. Wegen Simone wurde ich einfach übergangen und mein Traum ist zerplatzt. Der hat mir weggenommen, was mir zusteht. Der hat mir vorenthalten, was ich verdient habe. Aus enttäuschter Lust, unerfüllter Begierde, ein Wunsch, der nicht zustande kommt, das ist die Ursache für Kriege und Streitigkeiten, sagt Jakobus. Sowohl auf kleiner Ebene, das Kleinkind, das sein Spielzeug nicht bekommt, bis hin zu den militärischen Kriegen um Gebiete und Macht. Unerfüllte Begierden. Das müssen doch nicht einmal böse oder sündige Begierden an sich sein. Vielleicht kennst du das. Du kommst von der Arbeit und bist geschafft. Und du hast einen Wunsch. Nach Hause kommen, dich aufs Sofa setzen und einfach mal in Ruhe durchschnaufen. Einfach mal nichts hören und nichts sagen, sondern einfach mal entspannen. Und du stellst dir vor, wie deine Frau singend das Essen zubereitet und es duftet schon herrlich und deine Kinder, sie kommen schon tanzend dir entgegen mit Willkommensbildern, die sie gemalt haben. Und du schließt die Tür auf und es herrscht Chaos. Deine Frau drückt dir gestresst das Kleinste in den Arm, die Kinder ziehen und zerren an dir, wollen deine ganze Aufmerksamkeit. Auf der Anrichte liegt schon die zweite Ermahnung einer dringenden Rechnung und es ist alles überhaupt nicht so, wie du es dir gewünscht hast. Was passiert? Du bist genervt, du bist ungeduldig, du reagierst wütend, du schimpfst zornig. Warum? Wegen den Umständen? Nein, wegen dem unerfüllten Wunsch nach Ruhe. Ist der Wunsch nach Ruhe böse? Nein. Aber wie reagierst du, wenn dein Wunsch nicht erfüllt wird? Und vielleicht reagiert die Frau dann auch gereizt, weil sie den unerfüllten Wunsch nach Unterstützung nicht erfährt. Die Begierde ist nicht an und sich falsch, aber wie du und ich auf unerfüllte Wünsche reagieren, das führt zum Streit. Nicht nur da, wo mir ein konkreter Wunsch verwehrt wird, sondern manchmal entsteht ein Wunsch auch erst dadurch, was ich bei anderen sehe. Guck mal, was der für ein traumhaftes Leben hat. Sein Job und sein Haus, sein Auto und seine Familie. Und was ist mit mir? Bisher ging es mir eigentlich ganz gut, aber seitdem ich den sehe und sehe, was der alles hat, kommt ein Wunsch in mir auf. Der ist doch nicht besser als ich. Nein, ich hätte diese Freuden viel mehr verdient als er. Dem ist doch alles nur in den Schoß gefallen. Eigentlich schuldet er mir Hilfe. Sieh nur, was die Schwester alles plant und organisiert. Mich hat noch nie jemand um meine Meinung gefragt. Dabei könnte ich das so viel besser als sie. Ich will das, was sie hat. Ich will das, was er hat. Neid. Meine Begierde ist nicht nur die Sache selbst, sondern es ist verbunden mit dem, was ein anderer scheinbar genießt. Und aus Neid folgt Missgunst und Bitterkeit, schlechte Gedanken, übermäßige Kritik. Die Freude wird geraubt. Und immer wenn du den Bruder oder die Schwester siehst, dann spürst du diese unerfüllte Sehnsucht, dieses Loch in deinem Herzen. Das wünsche ich mir und ich habe es nicht. Und bei jeder Begegnung entsteht Streit und du führst Krieg gegen das Glück des anderen, führst Krieg, um irgendwie selbst zu dem zu gelangen, was der andere hat. Die Ursache von Krieg und Streit, im Kleinen wie im Großen, unter Ungläubigen wie unter Gläubigen, sind unerfüllte Begierden. Und das gehört nicht zum Menschsein dazu. Nein, Gott hat Adam und Eva, die ersten Menschen, heilig und glücklich geschaffen. So heißt es im Kinderkatechismus. Er hat sie heilig und glücklich geschaffen. Doch im Gespräch mit der Schlange kam eine Begierde auf. Eine Begierde nach eben dieser einen Frucht, die sie nicht haben sollten, die ihnen verwehrt wurde. Unerfüllte Begierde. Wir haben nicht, was wir wollen. Wir neiden, was anderen zusteht und Streitigkeiten entstehen. Doch gibt es eine Lösung? Gibt es denn irgendetwas, was wir tun können dagegen? Oder müssen wir einfach damit leben? Gehört es einfach zu unserem Leben, wie die Darwinisten sagen? Drittens, die Lösung von Streit. Das Wort Gottes zeigt uns einen Weg auf. Aber es ist kein leichter Weg. Und ehrlich gesagt, es ist auch kein kurzer Weg. Es ist keine Abkürzung. Es ist keine Tablette, die man einmal schluckt und die Streitlust ist vorbei. Aber es ist ein Weg, der wirklich Veränderung und Versöhnung und Heilung bewirken kann. Und den ersten kleinen Hinweis finden wir schon in Vers 1. Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Siehst du die Hilfe hier? Siehst du diesen Lösungsansatz hier? Jakobus sagt, die Lüste streiten, sie kämpfen in euch. In den Teilen eures eigenen Körpers, in eurer eigenen Seele. Ist das gut oder ist das schlecht? Nun, auf der einen Seite ist es natürlich schlecht. Denn diese Lüste, die in unseren Gliedern streiten, sind die Ursache für alle Kriege und Streitigkeiten mit anderen Menschen, hat Jakobus ja gerade erklärt. Aber hier steckt auch ein wichtiger und ganz entscheidender, hoffnungsvoller Hinweis. Diese Lüste müssen in dir noch kämpfen, bis sie ganz ausbrechen. Hier findet noch ein Kampf statt. Du hast dich diesen Lüsten noch nicht völlig ergeben. Nein, da findet ein Kampf in deinen Gliedern statt. In Römer 1 beschreibt Paulus das Gericht Gottes, das sich schon in diesem Leben an den Gottlosen offenbart. Und hört einmal, wie das Gericht aussieht. Eines der schlimmsten Gerichte in dieser Welt. Römer 1, Vers 24, darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit. Vers 26, deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Vers 28, Gott hat sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Dahingegeben, den eigenen sündigen Herzen zu folgen, den Lüsten und Begierden ohne Widerstand nachzugeben. Das ist ein Gericht, das zur Verdammnis führt. Das gehört zu den schlimmsten Phänomenen in diesem Leben. Dahingegeben, das zu tun, was die Begierden wollen. Da findet kein Kampf mehr statt. Da ist kein Problem mehr mit diesen Lüsten. Von Natur aus wünscht der Mensch sich nichts anderes, als das ausleben zu können, was ihn zerstört. Wie so ein Heroinsüchtiger, der sich sehnt nach der Droge, die ihn umbringt. Und der Mensch hat keine Kraft in sich selbst, die Lüste und Begierden geistlich zu beurteilen, geistlich dagegen anzugehen. Denn er liebt sie und will sich ihr unterwerfen. Aber da, wo Gottes Gericht in diesem Leben offenbar ist, da zeigt sich auf der anderen Seite auch seine Gnade. Und wisst ihr, wie sich Gottes Eingreifen zum Heil zeigt? Wisst ihr, was diese Hoffnung ist? Gott stellt dich in einen Kampf. Nach dem Sündenfall im Garten Eden versprach Gott Eva den Retter, der den Teufel besiegen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und bis zu der herrlichen Vollendung kündigt Gott aber der Schlange, dem Teufel an, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Alle, die geistig gesprochen nicht mehr Sklaven der Sünde und somit Kinder des Teufels sind, Nachkommen der Schlange, sondern an Jesus, den versprochenen Retter, glauben, so wie Eva es tat, denen gibt Gott Kraft und Verlangen, gegen die Versuchungen der Schlange zu kämpfen. Gott verändert etwas im Leben der Gläubigen. Nicht nur, wie sie reden oder was sie tun. Er verändert etwas tief in uns. Er verändert, wie wir mit Begierden, wie wir mit Leidenschaften umgehen. Er setzt eine Feindschaft gegen das Böse. Nicht mit Waffen und Militär, sondern die Gläubigen, sie kämpfen in ihrem eigenen Denken und Reden und Handeln gegen die Lüste und Begierden, die der Teufel und die Sünde in uns anfacht und fördern will. Und wisst ihr, das ist ein Zeichen der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Jesus, unser Retter, er wurde in allem versucht, doch er gab keiner einzigen Lust nach, keiner einzigen bösen Begierde. In ihm hat der Teufel gar nichts, sagt Jesus. Doch er starb unschuldig am Kreuz von Golgatha, anstelle von den Gläubigen, anstelle der Auserwählten Gottes, für die er sein Leben gegeben hat. Und darum ist jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren, sondern er hat ewiges Leben. Er ist nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern ein Befreiter des Herrn. Seine Schuld ist ihm vergeben. Und er hat neues Leben. Und dieses Leben, es beginnt damit, dass Jesus uns seinen Geist schenkt, den Heiligen Geist Gottes. Und dieser Heilige Geist Gottes, er wirkt in den Gläubigen. Wir sind nicht allein gelassen mit dem Problem des Streites. Wir sind nicht allein gelassen mit dem Problem in unserem Herzen, mit den Lüsten und Begierden, die in unseren Gliedern sind. Gott schenkt uns seinen Geist aus Gnade, um uns zuzurüsten, um uns eine neue Erkenntnis zu geben, um einen Kampf zu beginnen in uns selbst. Ja, Gott kämpft für uns und in uns. Der Heilige Geist ist das Kennzeichen, dass Gott dich nicht dahin gegeben hat zur Verdammnis, einfach deine Begierden frei nachzulaufen. Das ist uns ein Trost. Es ist nicht bequem. Es heißt nicht, dass es einfach ist. Aber wir müssen erkennen, das ist ein Trost. Wenn der Heilige Geist in mir einen heiligen Streit gegen die Begierden anfacht und ich nicht einfach nur meine Begierden einen Streit anfachen lasse unter den Mitmenschen. Bist du mit Jesus im Glauben verbunden? Hast du Gemeinschaft mit ihm durch den Heiligen Geist? Ist der Geist wirklich am Arbeiten in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Denken? Kennst du diesen Kampf? Kennst du diesen Kampf? Wir nennen es Heiligung. Ein Kampf gegen die eigene Sünde. Paulus, er schreibt in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Gott schenkt uns seinen Geist, damit wir nicht das tun, was wir wollen. Damit wir nicht einfach den Begierden nachgehen, die wir wollen, nach unserem fleischlichen Gesinnung. Wenn du den Geist Gottes hast, dann sind die sündigen Begierden, die Paulus das Fleisch nennt, nicht die unangefochtenen Herrscher in deinem Leben, sondern sie werden bekämpft. Oder in 1. Petrus 2, Vers 11 schreibt der Apostel: Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Ja, ein Christ erkennt diese Begierden, er kämpft gegen sie an, weil er weiß, sie kämpfen gegen meine eigene Seele. Das ist nicht das, was mir gut tut, was ich unbedingt brauche. Es ist das, was meine Seele ruiniert. Und darum will ich mich enthalten von falschen Begierden. In der Kraft des Geistes Gottes und zur Ehre Gottes. Gott wird verherrlicht, wenn sichtbar wird, dass die Sünde nicht triumphiert. Es ist ein gnädiges Werk Gottes. Gott beginnt eine neue Gesinnung in uns. Gott wirkt durch seinen Geist in unserem Herzen. Und darum kämpfe mehr gegen dich selbst als gegen andere. Spurgeon sagt: Hüte dich vor niemandem mehr als vor dir selbst. Wir tragen unsere schlimmsten Feinde in uns. Wir tragen unsere schlimmsten Feinde in uns. Unser Text erklärt uns nicht nur, woher der Streit kommt, nicht von außen, sondern von innen, sondern damit ermahnt uns Jakobus auch: Kämpfe gegen diese Lüste, die den Streit verursachen. Kämpfe frühzeitig. Kämpfe da, wo der Streit überhaupt beginnt und nicht erst am anderen Ende. Denn da, wo wir eigentlich kämpfen sollten, legen wir viel zu schnell die Waffen nieder. Aber das darf nicht sein. Erkenne deinen wahren Feind. Aber wie tun wir das? Wie kämpfen wir gegen unsere eigenen Lüste? Jakobus zeigt uns die wichtigste und beste Waffe, die wir haben. Das Gebet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Durch Gebet lernen wir, dass wir Gott brauchen in diesem Kampf. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft. Diesen Streit gegen unsere eigenen Begierden können wir nicht in unserer eigenen Kraft erringen. Und Gebetslosigkeit, schreibt J.C. Ryle, ist Stolz. Es ist Stolz. Aber Gott, er lädt uns ein, er ruft uns zu. Ich bin mit dir in diesem Kampf. Ich kämpfe für dich. Ich gebe dir meinen Geist. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Gott macht einen Unterschied. Und darum ist das Gebet so wichtig. Das Gebet: Gott, wirke in mir. Gott, gib mir Augen zu sehen. Gott, schenke mir ein Verlangen, mehr nach dir, eine Begierde, eine Sehnsucht, eine Lust, mehr an dir als an den fleischlichen Begierden. Aber durch das Gebet lernen wir auch, die Begierden richtig zu prüfen. Wir haben schon gesehen, nicht alle Lüste und Begierden sind an und für sich sündig. Aber das heißt nicht, dass sie immer richtig und immer gut sind. Betest du für das, was du dir so sehr wünschst? Oder traust du dich eigentlich gar nicht, dafür zu beten? Als Jugendlicher begehrte ich einmal etwas sehr und es beschäftigte meine Gedanken, und einige Freunde rieten mir ab, dem nachzugehen, und andere ermutigten mich. Und ich überlegte, nun, sollte ich dafür beten? Sollte ich das vor Gott bringen? Und wisst ihr was, es klingt so töricht, aber ich habe nicht dafür gebetet. Bewusst nicht dafür gebetet. Warum? Weil ich Angst hatte, Gott könnte Nein sagen. Ich hatte Angst, Gott könnte irgendwie deutlich machen, das ist nicht der richtige Weg. Also habe ich nach einigem Ringen, bin ich dem nachgegangen. Und es war eine Katastrophe. Es war eine reine Katastrophe. Vielleicht ist es bei dir nicht so offensichtlich wie bei mir damals, aber kannst du wirklich aufrichtig für das beten, was du dir wünschst? und es auch beim echten Namen nennen und nicht irgendwie ein bisschen schöner darstellen, ein bisschen schöner formulieren. Betest du dafür? Es ist eine Prüfung, wie diese Begierden zu beurteilen sind. Und betest du geduldig dafür? Jakobus, er schreibt nicht, ihr habt nichts, weil ihr nicht darum gebeten habt, Vergangenheitsform, sondern weil ihr nicht bittet, Gegenwart. Das drückt eine anhaltende Aktion aus. Betest du beständig, geduldig dafür, für diesen Wunsch deines Herzens? Betest du und vertraust du, dass Gott dir diesen Wunsch erfüllen kann und erfüllen mag? Oder ist dein Gebet nichts mehr als der Ruf, Gott segne mich, während ich meiner Lust folge? Die deutsche Wehrmacht unter Hitler hatte Gürtelschnallen, in der eingraviert war, Gott mit uns. Und mit diesen machten sie sich auf und zogen in einen bösen Krieg. So darf unser Gebet niemals sein. Gott mit uns und jetzt meinen Lüsten nach. Betest du geduldig und anhaltend für das, was du dir wünschst? Durch das Gebet stellen wir uns vor Gott und wir bitten ihn, uns seinen Weg zu zeigen und uns zuzurüsten, so zu wandeln, wie es ihm gefällt. Befehl dem Herrn deine Wege. Das heißt nicht, befehle, was Gott zu tun hat, sondern vertraue dem Herrn deinen Weg an. Er soll führen, wie es gut ist. Betest du in dieser Weise? Kämpfst du so mit dem Gebet gegen deine Begierden und Lüste, die in deinen Gliedern streiten? A.W. Tozer ermahnt, schon oft wurde behauptet, es sei gut, in einen Gebetskampf einzutreten. Doch das stimmt nicht. Wir unterziehen uns solch außergewöhnlicher religiöser Praktiken oft aus keinem anderen Motiv heraus, als dass wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Die geistliche Qualität des Gebets liegt nicht in seiner Eindringlichkeit, sondern in seinem Ursprung. Wenn wir das Gebet zu bewerten versuchen, dann sollten wir fragen, wer eigentlich betet. Unser fest entschlossenes Herz oder der Heilige Geist in uns? Wenn das Gebet seinen Ursprung im Heiligen Geist hat, dann kann ein Gebetskampf schön und wunderbar sein. Aber wenn wir die Opfer unserer überhitzten Wünsche sind, so kann unser Gebet ebenso fleischlich sein wie alle anderen Handlungsweisen. Ein wichtiger Rat. Und darum ein Aufruf zum Gebet. Bitte vertraue darauf, dass der Herr gibt, was gut ist. Die Bibel ist voll mit Aufrufen, mit Einladungen. Bittet den Herrn, er meint es gut mit dir. Es mangelt ihm nicht an Kraft oder an Willen, dir Gutes zu tun. Aber schließlich, vertraue der Weisheit Gottes im Gebet. Jakobus, er schreibt im Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also zum einen ist eine Gebetslosigkeit ein Phänomen, das hier falsch mit den Lüsten umgegangen wird. Aber dann mag es vielleicht einige in der Gemeinde geben, die gesagt haben, ach Jakobus, ich bete dafür, natürlich bete ich dafür. Und trotzdem passiert nichts. Nun, was denkst du, wenn Gott deine Gebete nicht erhört? Denkst du, Gott will sie eigentlich erhören, aber Karl und Simone haben es verhindert? Oder Gott will meine Gebete eigentlich erhören, aber ich soll noch wie ein Märtyrer etwas länger für die gute Sache leiden. Nun, vielleicht bleiben deine Gebete unerhört, einfach weil deine Wünsche unerhört sind. Ihr betet übel, schreibt Jakobus. Ihr betrügt euch selbst. Ihr wollt die Gaben Gottes bloß selbstsüchtig verschwenden. Und Freunde, es ist schwer zuzugeben. Wir beten um Gesundheit, damit wir Christus besser dienen können, natürlich. Und wir beten um finanziellen Gewinn, damit wir unsere Familie besser versorgen können und damit wir der Gemeinde mehr spenden können. Und wir flehen um eine gute Arbeit, damit wir uns unsere gottgegebenen Gaben zum Besten und zum Segen einbringen können. Und doch steht so oft der viel größere Wunsch dahinter, sich einfach gut zu fühlen. Kaufen zu können, was wir wollen. Ein hohes Ansehen bei den anderen zu gewinnen. Jakobus sagt, ihr betet übel. Ihr könnt es vielleicht in schönen Worten und frommen Worten verpacken. Aber der Wunsch, der Grund in eurem Herzen ist, ihr wollt das Gute einfach vergeuden. Ihr wollt einfach fleischliche Lüste befriedigen. Vertraust du Gottes Weisheit, wenn du betest? Nun, das zeigt sich gerade im Gebet. Zum einen, wofür du betest, aber auch, wie du damit umgehst, wenn Gott dein Gebet nicht erhört, wenn deine Wünsche nicht wahr werden. Martin Luther ertröstete sich selbst und sagte sinngemäß, wenn Gott nicht auf meine Worte im Gebet antwortet, dann will ich mich freuen. Denn dann hat er wohl das unaussprechliche Seufzen des Geistes in mir gehört, der meiner Schwachheit im Gebet aufhilft, wenn ich nicht weiß, wie zu beten sich gebührt. Ein interessanter Gedanke, oder? Vielleicht hört Gott das bessere Gebet des Geistes in mir. Wenn Gott deine Wünsche nicht erfüllt, was tust du? Streitest du dann mit deinen eigenen Mitteln, mit deiner eigenen Weisheit, weil die geistliche, sanftmütige Weisheit und Gottes Hilfe ja nicht funktionieren? Oder vertraust du auf die Weisheit Gottes, dass er seinem Kind nicht das gibt, was zum Schaden ist, sondern das, was dir zum Guten dient? Bitte Christus um den rechten Kampf des Glaubens. Geh in diese Bereiche, in den Umgang mit deinen eigenen Lüsten. Geh da nicht alleine hinein. Jesus, er bietet dir an, dass er mit dir ist durch seinen Geist. Dass du ihm nahen darfst im Gebet. Dass er antwortet auf dein Gebet. Dass er dir hilft, dass er dich zurüstet. Aber vertraue seiner Weisheit. Bitte ihn um Erkenntnis. Bitte ihn um Sanftmut. Bitte ihn um Geduld. Bitte ihn um Selbstkontrolle. Bitte ihn um all die Frucht des Geistes. Gerade da, wo sich die Begierden und Lüste im Herzen so auftürmen. Wenn du Christ bist, dann hat Jesus all deine Sünden vergeben. Und das allein ist die Grundlage, dass wir gegen Sünden kämpfen können. Wenn du Jesus nicht kennst, oh, dann flehe ihn um Vergebung. Versuch nicht einfach nur ein äußeres, moralisch gutes Leben zu führen. Es hilft nicht, wenn du einfach nur weniger streitest mit deinen Geschwistern. Du brauchst ein neues Leben. Du brauchst Christus. Aber wenn du Christ bist, dann hast du Frieden mit Gott und ewiges Leben. Wenn du Christ bist, dann ist dir das Himmelreich und ewige, glückliche Freude im Angesicht Gottes versprochen. Wenn du Christ bist, hat Gott dich in Gemeinschaft der Gemeinde gerufen, um zu dienen. Wenn du Christ bist, streite nicht auf dem Weg. Dazu helfe uns Gott. Amen.